Eines der Dinge, die Menschen auf dieser Erde, in unserem Land, ich würde sogar sagen auf unserer Welt insgesamt, am schmerzlichsten vermissen, denke ich, ist ein Zuhause. Es gibt Leute, die haben ein Zuhause. Und es gibt viele Menschen, die haben kein Zuhause. Es gibt Menschen, die wohnen an einem Ort, vielleicht nennen sie diese vier Wände sogar ihr Eigentum, und dennoch, wirklich zu Hause sind sie nicht immer dort, wo sie wohnen. Spätestens 2015 haben auch wir in Deutschland gemerkt, was es bedeutet, wenn Leute ohne Zuhause sind. Da sind so viele Flüchtlinge unterwegs gewesen, auch wenn wir heute in Deutschland sehr viel weniger neue Flüchtlingsankömmlinge haben als damals 2015, so ist die Situation in der gesamten Welt gesehen immer noch so, dass es massenweise an Flüchtlingen gibt, wie es die noch nie gegeben hat, seit wir Menschen Geschichte schreiben und wissen, was ungefähr so passiert. Menschen ohne Zuhause. Selbst wenn wir in Deutschland so gut wie alle, wenn auch nicht alle, aber fast alle einen Wohnort haben, so kann man dennoch immer wieder, wenn man wirklich ehrliche, tiefe Gespräche mit den Leuten führt, herausfinden, dass selbst die, denen es eigentlich oberflächlich recht gut geht, die haben satt zu essen, satt anzuziehen und sie werden nicht irgendwie, weiß nicht, von zu Hause weggejagt und trotzdem heimisch, zu Hause fühlen sie sich an ihrem Wohnort oft auch nicht. Es gibt also viele, die gerne ein Zuhause hätten. Und der Text, den wir heute durchnehmen wollen aus Epheser 2, Verse 19 bis 22, der spricht über ein neues Zuhause für Heiden, also für Menschen, die vorher keine Hoffnung hatten und die keine Ahnung und keine Beziehung zu Gott hatten. Für die gibt es ein neues Zuhause. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigten davor, denn eigentlich müsste man die Verse 11 bis 22 in eine Einheit packen. Sie sind nämlich eine Einheit. Und Paulus beginnt damit, dass er sagt, denkt daran, wer ihr wart. Er schreibt an Heiden, also nicht an Juden, die von Gott schon lange wussten, sondern an Heiden, die mit dieser Offenbarung Gottes, die Gott den Juden gegeben hat, nichts am Hut hatten. Und Paulus schreibt an sie und sagt, ihr wart damals ohne Gott in der Welt, ohne Hoffnung. Ihr hattet kein Recht darauf, das zukünftige herrliche Reich, das Gott aufbauen möchte, zu bekommen. Ihr wart hoffnungslos in der Welt. Also wohlgemerkt, Paulus schreibt hier an Menschen, die hoffnungslos waren, die keine Beziehung zu Gott hatten. Also er schreibt nicht zu Gläubigen, wie wir das hier so meistens sind. Er schreibt zu solchen, die keine Beziehung zu Gott hatten, die hoffnungslos waren. Er schreibt zu solchen, die keine Zukunft hatten, die in Bezug auf Gott gesehen kein Zuhause bei Gott hatten, und plötzlich sagt er, aber in Jesus Christus, er hat für euch alle die Möglichkeit gemacht, euch mitzunehmen in ein Zuhause. Und das ist das Ende dieses Abschnittes, dieses Textes. Er sagt uns drei Dinge von diesem Zuhause. Zum einen, ihr seid jetzt Mitbürger dieses Landes, dieses Friedensreiches, das Gott aufbaut, oder wie viele Christen es heute nennen würden, des Himmels. Ihr gehört zur Familie Gottes, ihr seid mit ihm zusammen eins, Brüder und Schwestern, Gott ist euer Vater. Und als drittes, ihr seid der Wohnort Gottes. Und das sollen auch die drei Punkte der Predigt heute sein. Mit dem Titel Zuhause sein, wo Gott zu Hause ist. Wir sind also nicht länger Fremdlinge, sondern Mitbürger. Der Inhalt des ersten Punktes, den ich heute angehen möchte. Wir sind Mitbürger in Gottes Reich. Nun, ich habe ja schon oft von vorne gesagt, dass das eigentliche Hauptthema der Bibel das Reich Gottes ist. Er begann damit, als er die Welt geschaffen hat, dann hat er einen paradiesischen Garten gebaut, hat Adam und Eva reingesetzt und hat zu Adam gesagt, ihr sollt die Welt beherrschen. Das Herrschen war kein machtergreifendes Herrschen, kein diktatorisches Herrschen, sondern ein dienendes, liebevolles zur Seite stehen. Das ist das Herrschen Gottes, so wie Jesus Christus geherrscht hat, als er auf dieser Erde war. Er diente, obwohl er König ist. Aber der Mensch versagte. Der Mensch hat als Urgrundsünde sich selbst zu Gott gemacht. Sich selbst Gott macht, indem er selber entscheiden wollte, was gut und böse ist. Also das Essen von der Frucht am Baum. Es ging ja nicht nur einfach darum, dass der Mensch nicht da eine Frucht essen durfte. Irgend so ein banales Gesetz. Es ging darum, dass Adam und Eva sein wollten wie Gott und selbst entscheiden, was für sie gut und böse ist. Und dort sind wir mit den allermeisten Menschen auf diesem Erdball heute angekommen. Immer noch. Jeder will sich selbst gehören und sagen, ich entscheide selbst, was für mich gut und schlecht ist. Das ist die Ursünde des Menschen. Nicht, dass er schlimme Dinge getan hat, dass er gemordet hat, dass er gelogen hat, dass er sonstige Dinge gemacht hat. Das Hauptproblem des Menschen ist, er macht sich zu Gott, indem er selbst für sich entscheidet, was für ihn gut und schlecht ist. Und nun hat Gott dieses Ziel vom Reich nicht verlassen, sondern er hat Abraham herausgerufen und gesagt, aus dir möchte ich ein eigenes Land machen, ein Volk, und aus diesem Volk wird ein König hervorkommen, der wird die Erde beherrschen als liebender, dienender König. Und das ist Jesus Christus. Und er wird für alle Ewigkeit herrschen. Und in dieses Reich Gottes wollen wir. Und dann kam Jesus auf die Erde und hat immer wieder gesagt, was wichtig ist, um in das Reich Gottes zu kommen. Und Paulus sagt hier, durch diesen Jesus, der für euch gestorben ist, habt ihr die Möglichkeit, Bürger dieses Reiches Gottes zu werden, ins Reich Gottes hineinzukommen oder wie viele Christen es heute ausdrücken würden, in den Himmel zu kommen. Das Zweite, was uns dieser Text hier sagt, ich möchte den lesen, ich weiß gar nicht, habe ich ihn gelesen? Noch nicht, ne? Dann lesen wir uns erstmal Epheser 2, Vers 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge oder ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und der erste Punkt bezog sich auf Vers 19. Ihr seid nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid jetzt Mitbürger. Und in diesem Vers ist ebenfalls der Punkt 2 mit enthalten, wo es heißt, ihr seid jetzt nicht mehr nur Gäste, sondern ihr seid Gottes Hausgenossen. Ihr gehört zur Familie Gottes. Wir denken gar nicht mal immer daran, was das für uns bedeutet, zur Familie Gottes zu gehören. Aber tatsächlich, die Stellung, in die Christus uns erhoben hat, als diejenigen, die an ihn glauben, ist, dass er uns zu Brüdern und Schwestern macht. Nicht nur untereinander, als Gläubige in einer Gemeinde, die sich pflegen, Brüder und Schwester zu nennen, sondern auch, wir sind die Brüder von Jesus. Gott ist unser Vater. Was nicht bedeutet, dass Jesus nicht unser Herr wäre, auch wenn wir zu einer Familie, wenn wir seine Hausgenossen sind, so bleibt es doch dabei, dass Jesus Christus unser Herr und König ist. Während Bürger und Familienangehörigen ein ähnliches Bild sind und man sagen könnte, wenn jemand adoptiert würde aus einem anderen Volk, also aus einem anderen Land, würden wir jetzt jemanden hier hinein adoptieren, so ist es möglich, dass er gleichzeitig Bürger des neuen Landes wird und auch in eine besondere Familie hineinkommt. So ist das dritte Bild, das Paulus hier aufzeigt, und das neue Zuhause von den früher ungläubigen Menschen zu charakterisieren, eine Wohnung Gottes. Wir sind also nicht mehr ohne Gott in der Welt, sondern mit ihm. Und in ihm und noch mehr. Dieser Text sagt, dass wir gemeinsam als Gemeinde nicht nur bei Gott ein neues Zuhause gefunden haben, sondern dass wir als Gemeinde das Zuhause von Gott sind. Ist euch klar, was das bedeutet? Es ist nicht nur so, dass wir sagen würden, ja, Gott hat sich unser erbarmt. Er hat uns mit in sein Reich, Friedensreich genommen. Er will uns mit in den Himmel nehmen, wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Es ist nicht nur so, dass Gott uns sogar in eine sehr große, hohe Stellung erhoben hat, dass wir zu seiner Familie gehören, dass wir seine Kinder sind, Gottes Kinder, mit zu ihm gehören. Er sagt sogar, ihr Menschen, ihr als Gemeinde, ihr gläubig geworden, ihr seid mein Zuhause. Und dieses Denken, dass Gott das Zuhause bei den Menschen sucht, Gott, der doch im Himmel kein Zuhause braucht, der doch alles in aller Herrlichkeit hat, aber dieses Denken ist gar nicht so neu im Neuen Testament. Es hat sehr früh in der Geschichte Israels schon begonnen. Dazu später etwas mehr. Nun, Paulus, er verwendet für dieses dritte Bild, um ein Zuhause der Christen bei Gott zu charakterisieren, also ein Zuhause, wo Gott auch bei den Menschen zu Hause ist, er verwendet dort drei wichtige Grundlagen und er malt das Bild eines Hausbaus auf. Also, wir wissen natürlich, dass die vier Wände eines Hauses nicht automatisch ein Zuhause sind. Sie sind unser Wohnort, aber nicht immer ist der Wohnort ein Zuhause. Aber Paulus verwendet, um in diesem Bild zu bleiben, drei sehr wichtige Merkmale. Die Grundlage, also das Fundament eines Baus, dann die Ausrichtung des Baus, also ein Eckstein, von dem aus der ganze Bau ausgeht und der dem Bau eine Richtung gibt, als auch das Ziel, das mit diesem Gebäude, also der Zweck dieses Gebäudes. Also möchte ich hier diesen dritten Punkt, wir sind Gottes Wohnung, in drei Unterpunkte einteilen. Eben Fundament, also Grundlage, Eckstein und der Zweck als Gottes Wohnung. Jeder Bau beginnt mit einem Fundament. Wenn das nicht passiert, ist alles andere hinfällig. Es macht keinen Sinn, ein Haus ohne Fundament zu bauen. Das wird nicht lange stehen. Wer oder was ist denn nun das Fundament von Gottes Tempel, von diesem Haus, das Gott sich bauen möchte, wo er zu Hause ist mit seinen ehemals ungläubigen, aber jetzt gläubig gewordenen Menschen? Was ist das Fundament, auf dem wir gemeinsam bauen? Also ihr wisst, dass ich nicht von der Erde rede, ja, von der Erde oder dem Stein, dass wir Beton, den wir als Fundament gießen, sondern für Geistliches. Worauf bauen wir auf? Nun, wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr natürlich gleich alle sagen, ja, Jesus Christus ist unser Fundament. Schaut mal, was der Text in Vers 20 sagt. Steht dort nicht etwas von, dass die Apostel und Propheten das Fundament sind? Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Aber wir Christen doch sagen noch immer, ja, Jesus ist eigentlich die Grundlage und nicht irgendwelche Apostel und Propheten, die haben gute Dienste getan, aber die sind nicht diejenigen, auf denen wir bauen. Ich möchte euch einladen, einmal genau hinzuschauen. Das ist wieder das Beobachten, das wir in der Bibel beachten müssen. Genau hinschauen, was steht dort wirklich, um uns nicht in die lange Schlange derjenigen einzureihen, die viel falsch aus der Bibel deuten. Schaut mal, hier steht auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das heißt nicht, also Apostel und Propheten, das ist im Genitiv, also deutet an, dass es die Grundlage von den Aposteln ist, aber nicht, dass die Apostel selber diese Grundlage sind. Wenn jemand von euch ein Haus baut und eine Betondecke gießt, als guter Bauherr macht er eine gute Betondecke, um ein gutes Fundament für das Haus zu haben. Dann sagt er, das ist mein Fundament. Stimmt, er hat es gemacht. Aber er selber ist nicht das Fundament. Es ist nur sein Fundament. Er hat es gelegt. Und das ist das, was dieser Vers hier sagt in dieser sprachlichen Zusammensetzung. Es ist eine Grundlage, die die Apostel und Propheten gelegt haben. Deswegen ist es die Grundlage der Apostel und Propheten. Es heißt hier nicht, dass die Apostel und Propheten die Grundlage selbst sind. Die Grundlage ist Jesus Christus allein. Das lesen wir in 1. Korinther 3, Verse 10 bis 13 und eigentlich auch noch weiter. Aber ich möchte uns einmal, euch alle mal einladen, mitzulesen, was in 1. Korinther 3 steht. Und da sagt Paulus Folgendes: Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Hat er gemacht. Ne? Paulus hat einen Grund gelegt, also ein Lehrfundament für die christliche Lehre. Ein anderer baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Nun sagen wir vielleicht zu Recht, ja, aber Jesus Christus ist ja nicht als Körper da und ist irgendwo ein Fundament von irgendetwas. Nein. Was ist hier damit gemeint, dass Jesus Christus das Fundament ist? Nun, sein Evangelium. Seine Lehre. Sein Wesen. Das, was er sagt, was er lehrt, was wir heute in dem Wort Evangelium zusammenfassen. Das ist die Grundlage, das ist das Fundament. Und deswegen haben wir uns auch Bibelgemeinde genannt, um zu sagen, das Evangelium, das wir in der Bibel finden, das ist unsere Grundlage, auf der wir die Gemeinde aufbauen. Und wenn wir wissen wollen, wie muss man eine Gemeinde führen, wenn wir wissen wollen, wie muss man sich in der Gemeinde verhalten, wenn wir wissen wollen, wozu gibt es überhaupt eine kirchliche Gemeinde, dann schauen wir nicht nach irgendwelchen Landeskirchen oder Meinungen von Verbänden, sondern schauen wir auf die Bibel und sagen, also wenn wir schon Jesus als Fundament haben, dann lass uns mal schauen, was lehrt Jesus denn, dass wir tun sollten. Das heißt es, Jesus als Fundament zu haben. Das heißt es, wenn wir eine Grundlage legen. Das sind die biblischen Lehren. Grundlage ist das Evangelium von Jesus Christus. Jesus Christus selber. Man kann das Evangelium von Jesus nicht von seiner Person trennen. Das gehört zusammen. Das gehört so sehr zusammen, dass Johannes ja sogar schreibt, Jesus ist das Wort. Der Logos. Das Legen des Fundamentes entspricht also der vollständigen Verkündigung der reinen Lehre Jesu. Das Evangelium. Das haben die Apostel und Propheten getan. Wir haben heute das vollständige Wort Gottes als Basis für dieses Fundament. Und auf diesem Fundament bauen wir auf. Auf diesem Fundament prüfen wir uns selbst, ob unsere Entscheidungen gut sind, die wir treffen wollen. Auf dieser Grundlage arbeiten wir an uns selbst, um uns so zu verändern, dass unser Verhalten, unser Charakter dementsprechend passt. Wir könnten das vergleichen mit dem klugen und dummen Bauherrn, von dem Jesus spricht, nachdem er eine Predigt gehalten hat. Und dann sagt er den Leuten, wenn ihr die Worte, die ich euch gelehrt habe, tut, dann seid ihr so wie ein weiser Baumeister, der auf Felsen ein Fundament gebaut hat und dort ein Haus aufbaute. Auf Felsen. Aber wenn ihr nicht das tut, was ich euch sage, dann gleicht ihr einem Bauherrn, der sein Haus in einen Wadi setzt. Wisst ihr alle, was ein Wadi ist? Das gibt es in Deutschland nicht. In Israel gibt es, also in Wüstenländern, gibt es zeitliche Flüsse. Das sind Flüsse, die zu Regenzeiten da sind. Und wenn es dann monatelang nicht regnet, in solchen Wüstenregionen oder Halbwüstenregionen, wie zum Beispiel Israel, Arabien, Afrika, also Nordafrika vor allem, dann trocknen diese Flüsse aus. Aber das Flussbett, dort wo der Fluss floss, ist ja da. Und wenn es wieder Regenfälle gibt, dann sammelt sich wieder viel Wasser und es fließt eben einige Monate lang in diesem Flussbett der Fluss. Ja, aber nach ein paar Monaten ist er wieder nicht da, weil es keine Regenzeit ist. Und dieses Flussbett, also dieser zeitliche Fluss, das nennt man Wadi. Und jetzt sagt Jesus zu den Zuhörern, die ja alle das Phänomen kannten, denn sie lebten in Israel in diesen Wetterbedingungen, sagt er zu ihnen, wenn jemand nicht tut, was ich euch sage, was in der Bibel steht, würden wir heute sagen, dann bist du genauso schlau wie einer, der sein Haus in dieses Wadi setzt. Also, ich meine, noch dümmer kann man sein Haus ja kaum planen, oder? Sein Haus in ein Flussbett zu setzen, wo man weiß, in ein paar Monaten gibt es einen ordentlichen Regen und dann schwemmt es das ganze Haus weg. Da kann ich da unten sogar Beton gießen, so viel ich will. Das wird nicht funktionieren. Und somit wollen wir bei diesem Fundament bleiben, das gelegt ist, die Lehre von Jesus Christus, die Apostel und Propheten gelehrt haben. Das, was wir heute in der Bibel finden, das ist die Lehre, das ist das Fundament. Aber Paulus sagt hier noch etwas anderes. Er redet nicht nur von einer Grundlage, die von den Aposteln und Propheten gebaut wurde, sondern erwähnt, dass Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Was heißt das? Es ist für die meisten hier wahrscheinlich keine neue Idee, dass man Jesus bildhaft mit einem Eckstein vergleicht. Nun, wenn ein Haus gebaut wird und man ein Fundament gelegt hat, dann muss man jetzt, wenn man aus Steinen ein Haus bauen möchte, Stein für Stein eine Reihe nach der anderen setzen. Und der erste Stein, den man setzt, den setzt man in der Ecke in der Regel. Das heißt, man baut nicht irgendwo mittendrin und dann baut man die Zimmer drumherum und dann die Außenwände, sondern man legt irgendwo an eine Ecke, ans Fundament, da wo es gut platziert ist, einen Eckstein. Dieser Eckstein muss die Ausrichtung geben. Er sagt, wo genau auf diesem Fundament soll das Haus platziert werden. Natürlich nicht daneben und auch nicht irgendwo mittendrin, sondern es soll gut ausgefüllt werden. Und er gibt dem Ganzen die Richtung vor, in die die Wände gebaut werden und damit auch die Richtung, in die das Haus gebaut wird, also die Ausrichtung. Nun könnt ihr euch vorstellen, früher hatten die keine so gute Technik, um Steine zu behauen. Es musste mit Steinen gemacht werden. Wir haben heute die fertig gegossenen Betonsteine oder ähnliches an Steinen. Aber damals gab es einen Haufen Steine auf einem Berghaufen, irgendwo auf einem Steinbruch. Nun ging man hin und sammelte sich die Steine alle raus. Und welcher Stein ist denn wohl geeignet, um die Wand zu bauen? Und dann, naja, ein Stein, der ein Eckstein werden soll, der muss ganz besonders passend sein. Und jetzt sagt Paulus, dieser Stein, der uns am besten die Ausrichtung unseres Gebäudes, also die Ausrichtung der Gemeinde, der Gemeinschaft der Gläubigen geben kann, ist Jesus Christus selber. Er ist derjenige nicht nur, der das Fundament ist, auf dem wir bauen, seine Lehre, das Evangelium, sondern dieses gleiche Evangelium ist auch das, was uns sagt, in welche Richtung, welche Ausrichtung die Gemeinde haben muss. Es ist also nicht nur so, dass Jesus Christus sagt, ja, das sind so die grundlegenden Fakten, daran sollten sich die Gläubigen halten und das andere ist Interpretationssache. Jesus Christus hat sehr genau vorgegeben, was die Grundlage einer Gemeinde ist, was ihre Ausrichtung ist und was die Zielsetzung ist. Nun, die Sache mit dem Eckstein wurde vorhergesagt. Gott sagte zu Israel, dass er einen Eckstein in Jerusalem legen möchte. Sagt er zum Beispiel in Jesaja 28, 14 bis 16. Was ich viel interessanter finde, ist, warum hat Gott eigentlich mal gesagt, ich werde in Israel, in Jerusalem, einen Eckstein legen für meinen Bau der Gläubigen, für die Errettung. Warum hat er das gesagt? Das hat er nicht ganz am Anfang gesagt, dem Abraham. Bezeichnend ist, dass Gott durch Jesaja verkünden lässt, eure Führer, ihr habt versagt darin, die Menschen haben versagt, das Volk Gottes in eine richtige Richtung zu lenken. Und deswegen ist das Volk Gottes, sei es nun Israel, sei es die ganzen Kirchen, die wir heute kennen, die sind mit der Zeit alle vom Weg abgewichen. Die haben sich alle verändert. Wir alle könnten Lieder darüber singen, dass das Volk Israel gar nicht mal so gut ist, wie sie sein sollten. Wir könnten Lieder darüber singen, dass die Kirche gar nicht mal so gut ist, wie sie sein sollte, wie wir eigentlich denken, dass man doch als Gläubiger sein sollte. Und du kannst alle Kirchen durchgehen. Brauchst nicht bei der evangelischen und katholischen stehen bleiben. Kannst alles durchgehen. Es gibt keine einzige Glaubensrichtung auf dieser Welt, die über Jahrhunderte hindurch immer sauber auf dem Weg der Bibel geblieben ist. Das ist eine traurige Zukunft für uns. Aber es gab immer in der Welt Leute, die auf den rechten Weg zurückgekehrt sind. Und das ist der Eckstein Jesus. Diese Bibel, die Ausrichtung. Wer sich an Jesus hält, er wird immer in der richtigen Ausrichtung sein. Und solange sich eine Gemeinde an Jesus Christus, an seine Lehre hält, an die Bibel, wird sie eine gerade, korrekte Ausrichtung haben. Die Menschen haben diese Schwachheit, das Ganze fallen zu lassen, ihre eigenen Ideen einzubringen und zu schwammig zu werden. Und sie driften von Christus ab. Und deswegen sagt Gott, die Menschen kannst du nicht gebrauchen. Sie schwanken viel zu sehr hin und her. Die bauen ihre Häuser alle in die Wadis hinein. Ich lege in Zion einen Eckstein, einen, wie Gott in Jesaja 28 betont, einen wirklich sehr gutes Fundament. Ein überaus gutes Fundament, sagt er dort. Das legt er in Jesus Christus. Ein Fundament, das niemals verwackelt und verschoben wird. Wisst ihr, was noch eine interessante Anwendung für uns ist? Wir könnten uns jetzt fragen, ja gut, wir wissen jetzt, dass wir nach der Bibel schauen müssen, wenn wir uns fragen, wie sollten wir leben? Es gibt noch eine interessante Anwendung. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Verse 4 und 5, wenn du einer bist, der zu diesem Eckstein kommt, also zu Jesus Christus, und bittest, dass Jesus Christus dir hilft, dass er dir vergibt, und du möchtest ihm folgen, seiner Lehre nachfolgen. Wenn du das tust, dann lass dich als lebendigen Stein aufbauen, wie er es möchte. Also wenn du als zu Jesus kommst, dann wollen wir mal wieder dieses Bild eines Hausbaus nehmen. Wenn Jesus der Eckstein ist, dann bist du der nächste Stein. Und du bist der nächste Stein. Und alle Menschen, die an Gott glauben, bauen sich, wenn sie denn auch wirklich ernst und echtes meinen und nicht nur so allgemein ein bisschen, dann bauen sie miteinander sich selbst zu einem geistlichen Haus, also bildlich gesprochen. Und das ist die Konsequenz, die Petrus daraus schließt und sagt, wenn du zu diesem Eckstein kommst, wenn du auch dazu gehörst, in dieses Zuhause hineingehst, das Gott für die Menschen hatte, die mal nichts mit Gott zu tun hatten und die hoffnungslos waren und die zerschlagen waren, wenn, dann lass dich auch als lebendiger Stein aufbauen. Auf ein Fundament, das ihm gehört. Kommst du also zu dem Eckstein, dann lass dich auf sein Fundament aufbauen, nach seiner Ausrichtung und zu seinem Zweck. Was bleibt für dich übrig? Du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern du gehörst Gott. Es geht dann nicht mehr um unseren Willen, sondern es geht das, wozu Gott den Menschen mal geschaffen hat, dass er sich an Gottes Willen hält. Aber wir Menschen wollen das nicht. Und das ist eigentlich unsere größte Sünde, die wir tun, indem wir sagen, wir möchten selber entscheiden, was für mich gut und schlecht ist. Damit schiebe ich Gott zur Seite und sage, passt mir nicht. Ich möchte selbst für mich mein Leben leben und entscheiden, was gut und schlecht für mich ist. Und Gott sagt, jeder darf es tun. Jeder Mensch hat den freien Willen. Aber wenn du zu Christus kommst, dann gehörst du nicht mehr dir selbst, sondern Gott. Deswegen sagt Petrus, lass dich dann auch als lebendigen Stein aufbauen. Das war der zweite Unterpunkt. Fundament, die Ausrichtung des Gebäudes, sagt Christus vor. Was ist dann der Zweck eines solchen Gebäudes? Das ist der dritte Unterpunkt unseres dritten Punktes. Der Zweck eines solchen Gebäudes. Aus diesem auf Jesus hin fokussierten Bau, und die Gemeinde Gottes sollte immer auf Jesus hin fokussiert sein, und es gibt keine richtige Kirche, wenn sie nicht auf Jesus fokussiert ist. Also auf diesem auf Jesus fokussierten Hausbau, soll ein heiliger Tempel Gottes werden, in dem Gott zu Hause ist. Versteht ihr das? Erst redet Gott davon, dem gläubig gewordenen ein Zuhause zu geben und zu sagen, wenn du jemand warst, der keine Hoffnung hatte, wenn du jemand warst, der mit Gott nichts zu tun hatte, wenn du jemand warst, der ausgeschlossen war von den ganzen Vorzügen, die die Gläubigen haben, dann komm, jeder ist eingeladen, bei Gott ein Zuhause zu finden. Und dann geht Gott einen Schritt weiter und sagt, und wenn ich all diese Menschen sammle, dann will ich bei ihnen zu Hause sein. Es ist fast so, als würde Gott sagen, ich brauche diese Menschen, die sich als lebendige Steine aufbauen lassen für ein Haus um mich herum, damit ich zu Hause bin unter all diesen Menschen. Nein, Gott braucht das nicht. Gott hat doch genug Engel, die ihm dienen. Wozu braucht er dann noch Menschen? Und dann auch noch Menschen, die ihn abweisen und sagen, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben, wie die meisten es tun. Nein, Gott braucht es nicht. Und doch tut er es. Was hat er an uns Menschen so besonders gefunden? Und eigentlich gar nichts. Es war einfach sein Wesen, seine Liebe zu den Menschen, die ihn zu dieser Gemeinschaft mit den Menschen getrieben hat und immer noch treibt. Paulus, und dann war da noch ein anderer, ich glaube, es war Stephanus, die erinnerten die Menschen daran, und in der Apostelgeschichte gibt es zwei solche Geschichten, dass Gott nicht in einem Tempel lebt, der mit Händen gemacht ist. Also die ganzen Bethäuser, die wir haben, die Kirchen, die wir haben, die Gemeindezentren, die wir haben, der Tempel, den wir haben, all das sind nicht Dinge, wo Gott wohnt. Gott wohnt nicht in solchen Häusern. Die sind, damit wir uns treffen können, damit wir einen Ort der Versammlung haben. Aber Gott wohnt nicht hier drin. Wo wohnt Gott denn dann? Das ist eine Frage, die kleine Kinder immer wieder haben. Wo wohnt Gott eigentlich? Kinder, wisst ihr das, wo Gott wohnt? Und dann wissen es noch nicht mal viele Erwachsene. Die Kinder fragen dann die Erwachsenen und die Erwachsenen wissen oft auch nicht, na, wo wohnt Gott? Nun, wir sind dazu gewohnt, zu sagen, Gott wohnt im Herzen der Gläubigen, Gott wohnt im Himmel. Das ist nicht alles falsch, aber Gott baut sich ein Zuhause mit den gläubigen Menschen. Da, wo die Gläubigen sich treffen, die Gemeinde, da ist sein Zuhause. Und diese Idee, dass Gott ein Zuhause sucht, dass er unter den Menschen wohnen will, die ist nicht neu. Die ist ziemlich alt. Und zwar, als Gott Israel aus Ägypten rausgezogen hat mit mächtiger Hand, dann hat er ihnen gesagt, wie sie die Stiftshütte bauen sollen. Und er sagte ihnen, ich möchte dort unter ihnen wohnen. Er machte mit ihnen einen Bund, gab ihnen Regeln, wie sie leben sollten. Und er sagte, wenn ihr das alles haltet, dann werde ich euch mächtig segnen, und ich will in der Mitte der Kinder Israel wohnen und ich will ihr Gott sein. Das war seine Absicht. 2. Mose 29, 45. 3. Mose nochmal die Erinnerung dazu, nachdem Gott viele Segnungen und viele gute Dinge, die er ihnen geben möchte, aufgereiht hat, sagte, ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen. Ich will in eurer Mitte wandeln, euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Gott hat diesen Wunsch mit den Menschen die Gemeinschaft zu haben. Aber Israel hat diese Vereinbarung mit Gott nicht gehalten. Sie haben genauso wie alle anderen Menschen gesagt, wir wollen selber tun und selbst entscheiden, was für uns gut und schlecht ist. Nun, Gott blieb nichts anderes übrig, als sie hatten ja mit ihm einen Bund geschlossen, einen Vertrag. Beide Seiten hielten sich daran und die Vereinbarung, wenn Israel sich nicht daran hält, ist, dass Gott sie mit Strafen zurechtweisen wird. Und Gott hat das gemacht. Und als Ultima, also als allerletzte Strafe, war die Wegführung nach Babylon. Also das ganze Volk musste ins Exil. Was war in Babylon? Nun, da ist das Volk Israel ein bisschen zur Vernunft gekommen, ein bisschen zurechtgekommen. Aber bevor sie, nur ein bisschen, einige, die meisten auch nicht, aber bevor sie nach Babylon gingen, hat einer der letzten Propheten, der übrigens selber auch mit nach Babylon gegangen ist, der Jeremia, also einer der letzten Propheten, die zu jener Zeit, die dann eben da tätig waren, hat er gesagt, schaut, der ganze Plan Gottes mit euch geht so nicht. Mit den Menschen funktioniert es nicht. Eigentlich müsste Gott sagen, komm, ich habe Engel, die Menschen wollen ihr eigener Gott sein, ich lasse sie fallen. Aber Gottes Liebe war zu diesen Menschen zu groß und er hat sich letztlich gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen. Und die Lösung war, einen neuen Bund zu machen. Ich will einen neuen Bund machen und ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen, auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie soll mein Volk sein. Und Zacharia, als einer der letzten Propheten des Alten Testamentes, hat nach der babylonischen Gefangenschaft nochmal daran erinnert. Und letztlich war es Johannes, der in der Offenbarung nach vorne schaut und sagt, es wird diese Zeit kommen im Himmel, das, was wir als Himmel immer bezeichnen. Da wird diese Zeit kommen. Da wird Gott all seine Gläubigen aus all der Zeiten dieser Erde zusammensammeln und mit ihnen gemeinsam leben. Er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Das sind diese wunderschönen Worte eines perfekten himmlischen Zuhauses, die wir in der Offenbarung 21 lesen. Johannes sagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist alles vergangen. Und was Paulus hier sagt, ist nichts anderes. Ihr als Gemeinde könntet einen Vorgeschmack dessen erleben, was es heißt, wenn ihr bei Gott und Gott bei euch zu Hause ist. Nun, es gibt noch eine Anwendung für uns, was es bedeutet, wenn wir ein Tempel des lebendigen Gottes sind. Diese Anwendung hat Paulus an die Korinther geschrieben und zur Reinheit aufgefordert. Und er sagt, wenn ihr ein Tempel des heiligen Gottes seid, dann müsst ihr auch in dieser Reinheit und Heiligkeit leben. In erster Linie, indem ihr einander liebt, einander helft, einander verstehen lernt, Frieden miteinander haltet. Und er sagt das übrigens in einem Zusammenhang, wo es tatsächlich darum geht, nicht zu sündigen und als Gemeinde die Einheit zu bewahren. Lasst uns festhalten, nochmal zusammenfassen. Wir sind nicht mehr Fremdlinge. Wir sind Mitbürger im Reich Gottes. Mehr noch, wir sind nicht mehr nur Gäste bei Gott, sondern wir sind jetzt Familienangehörige von Gott. Mehr noch, wir werden gemeinsam zu einer Wohnung Gottes auferbaut. Das Fundament ist das Evangelium von Jesus Christus. Die Ausrichtung unseres ganzen Denkens und Lebens ist Jesus Christus selber, der Eckstein. Und der Zweck dieses fertigen Hauses, das erst in der Ewigkeit endgültig fertig sein wird, ist, dass wir Gottes Wohnung sind. Da, wo Gott zu Hause ist, ist unser Zuhause. Ich möchte euch zum Schluss fragen, wo bist du zu Hause? Irgendwo oder nirgendwo? Oder bist du schon bei Gott zu Hause? Und ich möchte fragen, ist Gott denn bei dir zu Hause? Oder würde er bei dir nicht zu Hause sein? Und wir als Gemeinde, die hier zur Gemeinde gehören, sollten uns fragen, ist er denn bei uns in der Gemeinde zu Hause? Sind wir ein Zuhause für ihn? Das ist eine ernste Frage. Und die Einladung steht, wenn du nicht zu Hause bist, wenn du noch umherirrst, dann komm zu ihm nach Hause. Und lass dich aufbauen, nicht nach deinem Willen, sondern nach seiner Entscheidung, aufbauen zu einem Zuhause für Gott, damit er bei dir und du bei ihm zu Hause bist. Amen. Wir wollen noch zum Schluss aufstehen und beten. Unser himmlischer Vater, in Jesus Christus komme ich zu dir in seinem Namen. Du bist heilig, ich bin ein Sünder. Ich hätte eigentlich nie zu dir beten können. Ich hätte nie das Recht gehabt, vor dir zu treten. Aber Jesus hat sich für uns in den Riss gestellt. Und in seinem Namen darf ich zu dir kommen. Und ich bin dir so dankbar, dass du uns dieses Zuhause anbietest. Ein Zuhause, das in alle Ewigkeit hindauern wird. Ein Zuhause, das ein echtes Zuhause ist. Ich darf zu deinem Reich gehören, ich darf zu deiner Familie gehören, ich darf dich Vater nennen als Gott. Und ich bin ein unbedeutender Mensch. Mehr noch, du beugst dich so sehr zu mir herab, dass ich Teil deines Zuhauses sein kann. Ja, ich fühle mich nicht so gut, dass ich sagen könnte, ich bin gut genug für Gott und für ihn zu Hause sein zu können, dass er sich bei mir wohlfühlt. Es ist vielmehr, dass ich sehr viel Schlechtes mache aus deiner Sicht. Auch als Gemeinde sind wir nicht so besonders, dass ich sagen würde, du könntest dich bei uns sehr gut wohlfühlen. Aber wir haben dieses Streben und diesen Wunsch, als Gemeinde zusammenzuwachsen, auf dieser Grundlage uns auferbauen zu lassen von dir, in dieser Ausrichtung, in die Jesus Christus uns ausrichten möchte, mit dem Zweck, den du mit uns beabsichtigst. Auch wenn es uns schwerfällt und jeder von uns immer noch eigentlich so ein gutes Stück weit sich selbst gehören möchte und selbst entscheidet, was er will und was nicht, so wollen wir doch immer mehr zu dem hingelangen, uns von dir gebrauchen zu lassen und das zu tun, was du von uns möchtest. Wir wissen, letztlich wird es für uns immer zum Guten dienen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ja, Vater, ich danke dir für diese Möglichkeit, in dir und in deinem Sohn Jesus Christus wirklich ein Zuhause gefunden zu haben. Ein Zuhause, wo ich mich geliebt weiß, wo ich Frieden bekommen kann, wo ich eine ewige, wunderbare Hoffnung habe. Danke dafür. Amen.